govtechpodcast.ch über Institutionen und Infrastrukturen der Schweiz von morgen. Sie hören den GovTech-Podcast. Mein Name ist Rolf Rauschenbach. Herzlich willkommen zur 5. Episode. In wenigen Momenten folgt mein Gespräch mit Matthias Stürmer von der Berner Fachhochschule. Thema unseres Gesprächs ist Open Source. Damit ist Software, Computerprogramme gemeint, die von allen einsehbar und nutzbar sind, von allen kopiert und verändert werden können. Wenn die öffentliche Hand Software einkauft, ist daher oft folgende Forderung zu hören. Public Money, Public Code. Zu Deutsch, dass der Staat Software einkaufen soll, die Open Source ist, sodass andere staatliche Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger diese einsehen und ebenfalls nutzen können. In der heutigen Episode gehe ich daher unter anderem folgenden Fragen nach. Warum genau soll beim Staat Open Source zum Einsatz kommen? Wie funktioniert Open Source konkret? Wo steht die Schweiz heute, was Open Source anbetrifft? Auskunft gibt uns Matthias Stürmer. Er hat in Bern Wirtschaftsinformatik studiert, an der ETH dissertiert und wurde in Bern habilitiert. Seit kurzem ist er Leiter des Instituts Public Sector Transformation an der Berner Fachhochschule. Er hat auch in der Privatwirtschaft gearbeitet. Sein Engagement für digitale Nachhaltigkeit in allen Facetten, insbesondere was Open Source anbetrifft, geht weit zurück. So ist er seit über 16 Jahren im Vorstand von CH Open, dem Verein für Open Source. Er übt auch bei opendata.ch, PARLDIGI, Digital Impact Hub und anderswo leitende Rollen aus, um nur die wichtigsten zu erwähnen. Doch nun zum Gespräch vom 9. August mit Matthias Stürmer über Open Source. Matthias, was ist Software?
Ja, das ist eine gute Frage, schon fast ein bisschen philosophisch, weil wenn man in die Vergangenheit schaut, denke ich, war es noch relativ klar. Software, das ist ein Programm, das man letztlich schreibt in Form von Quellcode und dann ausführt oder vielleicht noch kompiliert, also noch so für die Maschine lesbar macht. Heutzutage mit dem Internet oder mit der sagenumwobenen Cloud ist ja das eben nicht mehr ganz so eindeutig. Und ich denke, es ist wichtig eben zu sagen, mal ganz nochmal simpel, Software ist ein Stück, eine Applikation, etwas, das logische Abfolgen hat, wo ich etwas eingebe, Input entgegennimmt und dann etwas verarbeitet, ein Algorithmus, etwas berechnet beispielsweise und dann wieder ein Output herausgibt. Und das, wenn dann ganz viele Algorithmen zusammenkommen, das würde ich sagen, das ist Software.
Okay, sehr gut. Und nun gibt es eben den Akt des Software-Schreibens im Sinne des Programmierens, aber dahinter steckt ja immer auch irgendein wirtschaftliches Interesse, oder meistens, sagen wir so. Und das ist ja auch das Thema unseres heutigen Gesprächs, Open Source, als eine Form, wie die Verbreitung und die Vermarktung von Software gestaltet werden kann. Kannst du zum Start eine Definition von Open Source formulieren?
Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, weil ich sage mal, heute kennen alle mal irgendwas von Open Source. Also es bestehen ganz viele Wahrheiten oder eben eher zum Teil auch Halbwahrheiten über Open Source. Und wenn man sich dann nochmal zurückbesinnt, um was geht es, da ist wichtig, es geht nicht eigentlich um ein Geschäftsmodell. Mhm. Es geht nicht um die Qualität der Software. Open Source ist nicht per se besonders gut oder korrekt oder stabil oder fehlerfrei. Open Source hat auch nichts mit irgendwie Branding oder so zu tun. Letztlich geht es um eine Lizenzfrage. Mhm. Open Source ist definiert, dass eine der rund 100 Open Source ratifizierten Lizenzen eingesetzt wird. Und es gibt eine Organisation, die nennt sich Open Source Initiative, opensource.org. Die haben Kriterien definiert, wann erfüllt eine Lizenz die Open Source Kriterien. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann ist die Lizenz eine Open Source Lizenz. Mhm. Und wenn ich eben Software schreibe und als Urheber kann ich sagen, unter welcher Lizenz veröffentlichte Software, ist es einfach eine Proprietärlizenz oder eben ist eine der rund 100 definierten Open-Source-Lizenzen.
Okay, bevor wir auf die einzelnen Lizenzen zu sprechen kommen, vielleicht doch einfach ganz grob, was sind die Eigenschaften von Open-Source-Software?
Also Open-Source-Lizenzen haben immer so vier grundlegende Eigenschaften. Mhm. Erstens, und das ist noch interessant, das lehnt sich an die Definition der freien Software, aber ich benutze ganz bewusst immer den Begriff Open-Source-Software. Das, vielleicht kommen wir noch dazu. Also bei Open-Source-Software geht es darum, erstens, ich darf Software beliebig einsetzen. Es ist in keiner Art und Weise eingeschränkt, wie ich die Software einsetze, für was ich sie einsetze, auf wie vielen Computern, auf wie vielen Servern, mit wie vielen gleichzeitig eingeloggten Benutzern und so weiter. Das ist ein sehr großer Unterschied zu proprietärer Software, weil dort besteht immer so eine gewisse Einschränkung. Man darf es nur einmal installieren oder man darf den Login nur eine Person gleichzeitig eingeloggt sein und so Sachen oder auf dem Server nur ein CPU damit bedienen. Also das ist mal ein wichtiges erstes Kriterium. Es darf uneingeschränkt eingesetzt werden. Und jetzt, wenn ich an der Software etwas ändern will oder eben hineinschauen will, dann brauche ich eben den sogenannten Quellcode. Ich muss quasi den Programmiercode anschauen können. Das Kochrezept oder für dieses Menü muss ich anschauen können. Wenn ich in ein Restaurant gehe und dort ja bedient werde, dann kriege ich typischerweise nicht noch das Kochrezept dazu, sondern denke einfach, oh, das ist ein sehr feines oder eben nicht so feines Essen. Und dann frage ich mich, was ist da drin? Aber der Koch erzählt dann typischerweise nicht, was da drin ist. Oder? Das ist das Geheimrezept. Und bei Open Source kriegst du das Rezept mit, also den Quellcode. Mhm. Also das heißt, bei jeder Open-Source-Software muss der Quellcode zugänglich sein. Also immer, wenn das gekochte Rezept, die kompilierte Software ausgeliefert wird, muss auch der Quelltext, die Architektur, eben die Anleitung für das Programm, für die Algorithmen mitgeliefert werden.
So, dass eben jeder beliebig diese Software einsetzen kann.
Ja, also einsetzen kann er sie auch ohne den Quelltext. Weil typischerweise kannst du ja ein Exe-Programm auf einem Windows-Computer ausführen, ohne dass du den Quellcode siehst.
Okay.
Aber eben die Idee bei Open-Source-Lizenzen ist, dass du auch immer die neben der Exe-Datei auch die .java-irgendwas-Dateien mitkriegst und dann eben den Java-Quellcode anschauen kannst. Mhm. Oder irgendwelche C, C++-Programme. Ja, also das ist so quasi der Quellcode. Den braucht es eigentlich nicht zum Ausführen, aber den braucht es natürlich, wenn ich etwas ändern will. Und das ist dann die dritte Eigenschaft von Open-Source-Lizenzen. Ich habe auch immer die Möglichkeit, die Software zu ändern. Und das klingt jetzt ein bisschen so trivial, aber gerade bei proprietärer Software gibt es oftmals Quellcode, den man anschauen kann, aber nicht verändern darf. Weil die Lizenz das eben zwar erlaubt, den Code anzuschauen, aber nicht zu verändern. Und schon gar nicht den dann kommerziell oder wie auch immer weiter zu verbreiten. Mhm. Also Microsoft hat, glaube ich, in Brüssel, habe ich mal gehört, irgendwie so ein Government Transparency Center, wo dann Leute den Quellcode von Windows anschauen können. Und wegen dem ist er nicht Open Source, obwohl es ja der Begriff Open Source könnte man meinen, ist Offenheit. Aber da geht es wirklich um die Lizenz, wie gesagt. Und die Lizenz erlaubt bei Open Source Software, das darf ich die Software beliebig kopieren, verbreiten und dann eben auch verändern. Das ist dann die vierte Eigenschaft. Und da ist eigentlich, sind alles grundlegende Unterschiede zu proprietärer Software. Weil das darf ich alles nicht bei proprietärer Software machen.
Jetzt hast du von etwa 100 verschiedenen Open Source Lizenztypen gesprochen. Wir müssen nicht die 100 durchgehen, aber wie unterscheiden Sie sich grundsätzlich in Ihrer Art?
Also es sind rund 100 Lizenzen und die unterscheiden sich aber eigentlich, kann man ganz grob sagen, in drei Typen, drei Kategorien. Es gibt, und da ist wichtig nochmal, ich will ja keine Vorlesung halten, aber trotzdem nochmal den Begriff, ein wichtiger Begriff ist das Copyleft. Also es gibt ja das Copyright, nach rechts, oder? Und das Copy Left ist nach links. Das ist eine Wortspielerei von dem Richard Stallman, dem Erfinder der Free Software und der Gründer der Free Software Foundation. Der hat gesagt, ja, Copyright beschützt quasi das geistige Eigentum, dass man eben das nicht weiter verbreiten darf, eben nicht einfach so frei zugänglich haben kann. Und bei Copy Left, das ist die Alternative, da ist eben quasi alles offen und vor allem auch alles, was darauf aufbaut, muss immer offen bleiben. Und er ist nach wie vor, das ist einer der Urgesteine der Free Software Bewegung, hat das in den 80er Jahren erfunden, diesen Copyleft-Mechanismus, und das ist auch heute noch sehr wichtig. Also, und da gibt es eben diese Open-Source-Lizenzen, die sie sagen, Copyleft ist ganz wichtig. Also die GPL-Lizenz, GNU General Public License. Oder noch etwas strenger ist die AGPL, Affero General Public License. Die sagen, Copyleft ist wichtig. Also wenn ich, also der Linux-Kernel, der ist unter der GPL Version 2 veröffentlicht. Das heißt, wenn jemand am Linux-Kernel etwas ändert und den Linux-Kernel, den kompilierten Kernel, dann in ein Produkt einbaut und das Produkt verkauft, muss diese Firma den veränderten Quellcode auch wiederum mitliefern. Man darf kein proprietäres Produkt basierend direkt eng verknüpft mit dem Linux-Kernel verkaufen. So. Und das sind quasi diese, ich sage es mal, sehr restriktiven, man sagt ihnen auch viralen Open-Source-Lizenzen, weil sie stecken quasi alle andere Software an, die da reinfließt. Und da hat man früher, hatten Firmen sehr viel Angst von diesen GPL-Lizenzen, weil sie dachten, ha, mit dem infiziere ich meine ganze Software und ist dann krank oder keine Ahnung was. Ja, und in Corona-Zeiten ist es umso schlimmer. Aber das sind die... Heutzutage ist man sehr pragmatisch, also die Leute, die die Lizenzen kennen, wissen, man kann ohne weiteres GPL-Software sehr strategisch einsetzen. Also IBM oder Google oder Facebook, all die setzen massenhaft GPL-lizenzierte Software, also sprich Linux-Kernel. Mhm. Dann gibt es zweite Art von Lizenzen, das sind die das Copyleft, quasi die Weak Copyleft-Lizenzen. Das ist die LGPL, Lesser General Public License, oder man sagt glaube ich auch die Mozilla Public License, ist auch eine Weak Copyleft License. Da muss man nur den Code wiederum öffnen, den man direkt an dieser Bibliothek geändert hat, aber man darf die Bibliothek auch in etwas Proprietäres einbauen. Mhm. Und dann gibt es, ich sage jetzt mal, 98% der rund 100 Lizenzen sind, die haben gar kein Copyleft. Also wo man dann ohne weiteres die Software in irgendwelche proprietäre Produkte einbauen kann. Und da ist man eben dann, auch wenn man die Software verändert und dann sogar wiederum Software basierend auf diesen Nicht-Copyleft-Lizenzen abliefert, kann man sie verkaufen. Also Apple ist das beste Beispiel. Apple hat vor, keine Ahnung, 15 Jahren eine Unix-Variante genommen, glaube ich, NetBSD hieß die. Die war unter der BSD, Berkeley Software Distribution License. Und dort ist das Copyleft nicht vorhanden. Also kann jetzt Apple mit dem Apple Mac OS X das Produkt proprietär verkaufen und Geschäftsmodell machen.
So. Macht es in diesem Zusammenhang kurz noch darüber zu sprechen, was ist Software und was ist ein Produkt? Beziehungsweise mir scheint es jetzt so, der Ursprungsgedanke, oder du hast Excel als ein Beispiel erwähnt, das ist für alle so mehr oder weniger eben einfach ein Ding, ein Produkt, hinter dem eben Software steckt. Ja. Aber jetzt, wenn ich dir zuhöre, kann es sein, dass eben gewisse Teile eine Lizenz A haben, eine gewisse andere Teile an andere Lizenz. Wie soll man das intelligent denken?
Also vielleicht mal nochmal zur Frage der Open-Source-Lizenz. Du hast ja vorhin ein bisschen geschluckt mit diesen über 100 Lizenzen. Mhm. Man muss bewusst sein, es gibt Tausende, wenn nicht Hunderttausende von proprietären Lizenzen. Weil faktisch ist, hat jedes Produkt, jeder Hersteller schreibt sich seine eigene proprietäre Lizenz. Also immer wenn du ein Programm installierst, sei es irgendein PDF, Adobe Acrobat, PDF, irgendwas, dann drückst du, ja, ich bin einverstanden mit den Lizenzbedingungen. So die meist geklickte Lüge, oder? Man liest sie ja nicht, sondern man sagt einfach, weg damit, oder? Ich will jetzt arbeiten. Also man akzeptiert die Lizenzbedingungen dieser proprietären Software. Und da hat jedes, es gibt so viele proprietäre Lizenzen quasi, wie es eben proprietäre Produkte gibt. Ah. Und nur bei den Open Source Produkten gibt es da eine sehr starke Vereinheitlichung. Das ist vielleicht mal wichtig. Dann das zweite, was ist ein Produkt oder eine Software? Da ist, glaube ich, die Schlüsselfrage, was ist Standardsoftware? Quasi Software ab der Stange, die ich quasi irgendwo runterlade und installiere und gut ist, oder? Versus Individualsoftware, wo ich Software explizit für einen Kunden programmieren lasse. Und das gerade im E-Government-Umfeld ist natürlich sehr entscheidend, ja, kaufe ich eine Software ein, also sagen wir mal SAP wird installiert, oder? Aber dann ist ja noch nicht gemacht, dann muss man sie konfigurieren, adaptieren, customizen. Es geht immer mehr Richtung Individualsoftware versus ich programmiere bestimmte Businessprozesse, implementiere sie mit Software und baue da quasi eine neue Software dazu. Und das ist dann Individualsoftware. Da kauft man keine Lizenzen, sondern typischerweise kauft man die Arbeitsstunden oder einfach das Werk, den hat man im Werkvertrag und ist dann eben als Behörde Eigentümerin dieser Software, wenn man die Verträge gut ausgehandelt hat. Also das ist in der Softwarewelt, denke ich, noch wichtig zu unterscheiden und das wird auch manchmal, gerade bei öffentlichen Ausschreibungen, haben gewisse Leute das Gefühl, man muss irgendwelche Produkte beschaffen. Und sagen, ja, ich will jetzt das Produkt A oder B oder C, weil ich halt das schon habe bei mir im Laden. Aber es ist eigentlich nicht gut, weil man sollte besser funktionale Ausschreibungen machen. Zumindest wenn man eine neue Software beschafft, wo es eben noch nichts gibt, dann muss man sagen, ja, ich will die Funktion A, B, C und nicht irgendwie das Produkt A und genau nur die Hersteller, die das Produkt unterstützen dürfen, anbieten. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion.
Okay, sehr gut. Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort Geschäftsmodell gehört. Du hast am Anfang gesagt, Open Source ist kein Geschäftsmodell, aber das Geschäftsmodell bei Open Source spielt doch eine Rolle.
Absolut, ja. Also meine, ohne Geschäftsmodell funktioniert, glaube ich, keine Firma. Ja, ist eine gute Frage. Also ich behaupte mal, es ist viel einfacher, mit proprietärer Software Geld zu verdienen. Einfach so mal als Hypothese in den Raum zu stellen. Vor 20 Jahren war die Welt sehr einfach, oder? Da hatte man irgendwie Hersteller, haben dann Software programmiert im stillen Kämmerchen, haben dann eine CD-ROM gebrannt und die CD-ROMs verkauft und mit dem Kauf der CD-ROM kaufte man gleichzeitig auch, also die Lizenz, die Nutzung.
Ja.
Genau. Und deshalb hat man dann auch direkt eben gesagt, ja, diese CD-ROM für Microsoft Word kostet 200 Franken und deshalb ist wie klar, ich bezahle für das. Man sagt eben auch COTS-Software, off-the-shelf, egal. Also man kann sie auch googeln. Hm? Also off-the-shelf-Software, das ist einfach fertige Software, die man abgepackt oder eben heute auf dem Internet herunterlädt und dann installiert. Jetzt und dann dafür bezahlt. Und das war irgendwie klar, man bezahlt für diese Nutzungslizenz. Und deshalb ist auch heute noch einfacher, mit Lizenzschlüsseln online einen Zugang zu kaufen, sei es irgendwelche Adobe-Produkte, um dann so entsprechend die Software nutzen zu können. Und die ist dann entweder unbefristet, die Lizenz, oder man muss jedes Jahr wieder zahlen. Und sonst, wenn man sie nicht bezahlt, hat man keinen Zugriff mehr auf die Software in der Cloud oder so. Jetzt bei Open-Source-Software, die ist ja gratis, oder haben wir gehört, also die ist überall zugänglich auf dem Internet. Jetzt warum sollte ich für gratis Software Geld bezahlen? das ist in dem Sinn auch so eine der bekanntesten Mythen rund um Open Source Software, dass Open Source gratis sei. Open Source ist gratis, wenn ich eben einfach nur den Firefox-Browser herunterlade und installiere, und zahle ich ja nichts offensichtlich, oder? Ich kann mir auch irgendwie ein viel komplexeres System, ein Open Source ERP-System wie Odoo, eine Alternative zu SAP in dem Sinn, herunterladen und installieren. Nur das ist schon ein bisschen komplizierter, oder? Alle, die schon mal ein ERP-System installiert haben, wissen das. Und dann muss man entweder selber ganz viel Zeit investieren, weil man die Software kennenlernen muss und YouTube-Tutorials schaut oder Handbücher liest und so. Oder aber man sagt, ja nein, ich will das viel schneller haben und ich will es noch angepasst haben und ich will noch Schulung haben und so. Also ich will eigentlich Dienstleistung haben für ein Open-Source-Produkt. Und deshalb gibt es Anbieter, gibt es Firmen, die bieten Dienstleistungen rund um Open-Source-Produkte an. Und dann ist doch die Frage, ja, welchen Anbieter nehme ich? Wahrscheinlich der, der schon viel Erfahrung hat, gute Referenzen und so weiter. Aber dann bezahlt man den dann typischerweise im Stundenansatz. Oder vielleicht sagt man, nein, ich will ein Feature haben bei dieser Open-Source-Software, dann macht man auch einen Vertrag und dann entwickelt der an der Open-Source-Software weiter.
Okay, da sprichst du jetzt eben die Installation, das Customizing und so weiter an. Aber die Software muss ja zuerst geschrieben werden. Wie funktioniert das bei Open Source?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich denke, es geht so in die Frage, wer bezahlt quasi die langfristige, gute Softwareentwicklung von Open Source. Mhm. Also ich sage es mal so, in der idealen Welt stellt eine Firma Open-Source-Entwicklerinnen und Entwickler an, die in der freien Wildbahn Open-Source entwickeln, oder? Sagen wir einen Linux-Kernel-Developer, der oder die sich das da in der Freizeit beigebracht hat. Mhm. Dann wird die Person rekrutiert von einer Firma wie Google oder Microsoft oder wem auch immer, der im Linux, Microsoft braucht heute ganz viel Linux-Entwickler. Und die dann wiederum können Services aufbauen, mit denen sie Geld verdienen. Also sagen wir es mal, bei Google ist das Geschäftsmodell ja typischerweise Werbung zu verkaufen, aber dafür brauchen sie Leute, die ihre Millionen von Servern warten und weiterentwickeln und so weiter und optimieren. Dann haben sie Linux-Kernel-Developers und bezahlen sie, dass sie den Linux-Kernel weiterentwickeln.
Okay, gut. Dass Google Einnahmen hat, eben Werbeeinnahmen, ist mir klar, und so quer subventionieren kann. Aber was, wenn eine kleine IT-Firma mit guten Ideen ihre Software als Open Source zur Verfügung stellen will und gleichzeitig auch noch ihren Aktionären irgendwie eine Dividende zahlen will und natürlich vor allem auch die Löhne beraten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist in dem Fall, ich sage es mal, wenn du als Unternehmer eine neue Software schreibst und da einfach mal 1.000 oder 10.000 Stunden investierst von deiner Zeit und deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann, ja, würde ich sagen, ist es noch schwierig zu argumentieren, jetzt verschenke ich die Software, weil dann sind alle super dankbar, dass sie das super Tool haben, aber das Problem ist ein bisschen, wenn es gut läuft, dann braucht auch niemand Dienstleistung dafür.
Ja.
Das Geschäftsmodell, ich sage es mal, von kleineren Open-Source-Anbietern ist eher so, dass sie sagen, ja, wir haben bei uns Know-how zu bestimmten Open-Source-Produkten, die es schon gibt. Mhm. Wir haben da kürzlich in der Open-Source-Studie ganz viele, also machen wir alle drei Jahre so eine Open-Source-Studie. Also dort sieht man beispielsweise, dass sehr viele Leute Open-Source-Software im Server-Umfeld brauchen. Und dann haben die Firmen dann eben Know-how beispielsweise zu Datenbanken oder Security-Tools, und die können dann wiederum eigentlich ihre Mitarbeitenden im Stundenlohn faktisch engagieren und dann quasi verkaufen als Dienstleister. Wenn es jetzt darum geht, eben auch Software weiterzuentwickeln, dann muss man das Know-how haben über die Software, über die Open-Source-Software. Und dann ist eben die Frage, ja, wer bezahlt dann deren Arbeitsstunde, wenn sie den weiterentwickeln. Mhm. Aber auch da gibt es in dem Sinn zum Glück das Geschäftsmodell, dass man sagt, ja, wenn ich mein Businessmodell rund um ein CMS oder WordPress, kennen ja wahrscheinlich alle, das meist beliebteste CMS, das es gibt. WordPress, das ist ein Open-Source-CMS. Wenn ich Know-how habe zu WordPress und dann Dienstleistungen rund um WordPress verkaufe, dann kommt es sehr schnell dann ein Kunde und sagt, ich möchte jetzt eine Erweiterung zu WordPress. Und dann kann ich die bezahlt kriegen und dann entsprechend kann ich so meine Mitarbeitenden mal bezahlen. Und dann ist es eigentlich noch ein kleiner Klick, wenn ich sage, ich will dieses Modul als Open-Source-Software freigeben. Oder ich sage, nein, ich will das Modul verkaufen. Das ist eben, wir haben vorhin Odoo gehabt, als ERP, Enterprise Resource Planning System. Da gibt es auch das Geschäftsmodell, dass quasi Open-Source-Anbieter eigene Module kreieren und dann für die Module basierend auf dem Open-Source-Core verkaufen als proprietäre Software. Also da gibt es verschiedenste Modelle noch weiter, so Multi-Licensing-Modelle. Wenn ich selber das Urheberrecht habe, kann ich sowohl eine Open-Source-Lizenz und dann noch eine proprietäre Lizenz und mache nur für die proprietäre Lizenz haben, irgendwelche Support-Leistungen. Also das Feld ist sehr kreativ besetzt heute. Mhm. Aber es ist eben ein bisschen einfacher, sage ich mal, immer noch irgendwelche proprietären Lizenzen zu verkaufen.
Okay, jetzt, wir sprechen ja aus der Sicht Regierung, Verwaltung, öffentliche Hand über das Thema. Was sind die Argumente, warum die öffentliche Hand mit Open Source arbeiten soll? Wir können anschließend noch einmal überlegen, wie das dann eben auch finanziert werden kann. Mhm. Aber einfach mal ganz grundsätzlich, was sind Beweggründe, warum Open Source besser sein kann oder könnte gegenüber proprietären Lösungen? Mhm.
Ja, sehr gute Frage. Also da sprichst du ja faktisch eigentlich die Gründe an, die für den Einsatz von Open Source sprechen.
Genau, insbesondere eben im öffentlichen Sektor. Ja, ja. Aber die sind natürlich in anderen Anwendungsbereichen nicht grundsätzlich anders.
Genau, ja. Nein, also es ist so, wir haben das in der Studie, fragen wir das jedes Jahr, also alle 3 Jahre ab. Und es ist noch interessant, es ist sehr stabil, der Wert, also der erste, der Nummer 1 Grund ist, dass Open Source eigentlich by Default, per Definition, immer auch offene Standards unterstützt. Mhm. Man kann sich das sehr einfach erklären, weil faktisch eben, wir haben gelernt, Open Source ist der Quellcode offen zugänglich.
Ja.
Ergo kann ich, wenn ich Daten importiere oder exportiere, ist der Quellcode, den man braucht, um ein Dokument zu lesen, ist der auch offen. Also macht es gar keinen Sinn, jetzt in einer Open-Source-Software noch einen proprietären Standard zu verbauen, weil man eh in den Quellcode reinschauen kann. Mhm. Also mit anderen Worten, es gibt zum Teil Software, Open-Source-Software, die kann noch proprietäre Formate lesen, damit sie halt auch, ein GIMP-Foto-Editor, auch Photoshop-Dokumente öffnen kann er das proprietäre Photoshop-Format lesen. Aber das GIMP-Format selber ist alles Open Standards. Mhm. Also die Interoperabilität zwischen den Systemen ist automatisch gegeben, weil eben der Standard, die Datenstrukturen sind immer transparent einsehbar.
Eben im Sinne von auch, dass gut, man kauft zwar eine Software ein, mhm. aber die ist in der Regel nicht einfach eine solitäre Angelegenheit, sondern muss interagieren können mit anderen Softwaren. Und dazu sind die Daten eben im Idealfall in offenen Standards.
Ja, genau. Also, dass du letztlich, es ist gegeben, also quasi ist gesichert, dass du, wenn du ein Open-Source-System installierst, dass du auch ohne weiteres eine Schnittstelle für Daten importieren und exportieren zu können, mhm. anführen kannst. Und bei proprietärer Software ist das nicht. Also bei gewissen Systemen, da haben die Hersteller definieren sehr exakt, wo lassen sie Daten rein, wo nicht. Und sie leben faktisch auch mit der Abhängigkeit, dass die Daten in einem Silo drin sind und nicht eben so schnell rauskommen. Mhm. Sie können dann vielleicht über eine API können sie noch Schnittstellen zur Verfügung stellen, aber vielleicht stellt die API nicht alle Funktionen zur Verfügung, die man gerne haben möchte. Bei Open Source kann man die API beliebig anpassen. Also API ist Application Programming Interface, also der Fachbegriff für eine Schnittstelle. Gut, dann weitere Gründe für Open Source. Man hat einfach faktisch unterdessen in gewissen Bereichen ist es einfach de facto Standard. Also Webserver, ich glaube nicht, dass es dann noch irgendwelche, früher gab es das IIS, die Internet, irgendwas, Microsoft Proprietary Webserver. Ich wüsste nicht, wer heute noch auf die Idee käme, einen proprietären Webserver zu kaufen, weil es einfach, es gibt mehrere Open-Source-Varianten und die sind alle massiv performant und eben gratis. Also es gibt eine sehr große Verbreitung in gewissen Bereichen. Dann gibt es Communities, mit denen kann man Wissen austauschen. Die haben oftmals eine Mentalität, die eben auch offen ist, mit Wissen freizügig umgeht. Es gibt auch sehr hilfsbereite Communities, die helfen dir gratis quasi deine Probleme zu lösen. Oder du kannst dann auch Geld dafür bezahlen, wenn du vielleicht etwas schneller noch eine Antwort willst. Es gibt aber eben auch das Argument der Sicherheit. Man kann reinschauen in Open Source Software, man kann transparent nachvollziehen, was passiert in einer Software. Oder wenn man selber nicht Programmierer ist, dann kann man immer noch eine Firma beauftragen, ein Audit zu machen. Das kannst du nicht bei proprietärer Software oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Und so weiter. Und da gibt es ganz viele so Gründe, warum eben Open Source gerade auch für die öffentliche Hand vorteilhaft ist.
Okay, das leuchtet mir alles ein, ist eigentlich auch sympathisch. Aber doch noch einmal, wie kann die öffentliche Hand eben nicht nur Open Source, also jetzt ab der Stange oder was auch immer, Webservice und so, das ist ja jetzt nicht irgendwie, ist etwas sehr Wichtiges, aber eben nicht unbedingt ein Thema, das verwaltungsspezifisch ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt eben über spezifische Verwaltungsprobleme sprechen, wo auch entsprechende Software dann entwickelt werden soll, wie kann hier eine Situation geschaffen werden oder ein Geschäftsmodell befördert werden vom Staat, der das ja oft auch mit gesetzlichen Grundlagen machen muss und dann der Gesetzgeber wieder sagt, ja halt, wir wollen kein Geschäftsmodell vorschreiben, wir wollen einfach die Software. Wie kann sich der Staat hier sinnvoll engagieren, auch jetzt zum Beispiel mit Blick auf das MBAG, das Gesetz, wo ja Open Source jetzt als Thema zum ersten Mal allgemein auch geregelt werden soll, allerdings nur mit einer Kann-Formulierung. Was ist da deine Position?
Ja, also bei den Behörden ist es ja so, dass man oftmals auf kantonaler oder städtischer Ebene ähnliche Probleme hat. Also jeder Kanton hat irgendwelche Abläufe für Verarbeitung von Baugesuchen. Jetzt in diesem Beispiel hat der Kanton Bern vor einigen Jahren eine Ausschreibung gemacht, nicht Open Source spezifisch, sondern einfach gesagt, welche Firma kann uns eine Digitalisierung der Bauverfahren implementieren. Mhm. Und da hat eine Firma, Adfinis, den Zuschlag gekriegt. Und die haben die Software Caluma entwickelt. Das ist eine Software, die ist sehr generisch einsetzbar für viele Behördenprozesse, also Workflow und Formulare und so weiter. Und hat das dann eben spezifisch für die Baugesuchsverwaltung, Baugesuchsprozesse implementiert. Das Gute ist, wenn man einmal diese Software entwickeln lässt, kann man sie ja nachher bekanntlicherweise beliebig oft kopieren oder eben an anderen Orten auch einsetzen. Mhm. Also es gibt Open Source, also beziehungsweise was passt, kann man auch in der proprietären Welt. Der Haken ist, der große Unterschied ist, in der proprietären Welt kann der Anbieter dann einen Kanton eine Lizenz verkaufen und im zweiten Kanton eine Lizenz und im dritten Kanton und so weiter. Also er kann die Software mehrmals verkaufen. Ja. Denn bei Open Source verkauft man ja eben nicht die Lizenz, sondern man verkauft die Dienstleistung. Also diese Caluma-Software, die ist jetzt Open Source verfügbar für alle Kantone, alle Behörden, die irgendwelche Prozesse haben. Und jetzt will man die noch anpassen und integrieren. Also bezahlt man nur noch den Zusatzaufwand der geleistet werden muss. Mhm. Für die eine Firma, die das bis jetzt zum Beispiel gemacht hat, oder aber die Firma Adfinis, wenn die jetzt irgendwie nicht mehr weiterarbeitet würde oder ihre Stundensätze verdoppeln würde oder so, dann kann man ohne weiteres noch eine andere Firma engagieren, die Know-how hat in diesem Bereich der Programmiersprachen. Das, glaube ich, ist eines Python. Also Python-Firmen gibt es unterdessen viele. Ja. Und da kann man dann eine andere Firma beauftragen und die kann dann diese Software weiterentwickeln. Und das ist eigentlich einer der großen Unterschiede, wenn du in der öffentlichen Verwaltung heute ein Produkt beschaffst, eben eine Lizenz kaufst, dann musst du, wenn du in 10 Jahren die Software weiterentwickeln lassen willst, dann musst du wiederum beim gleichen Hersteller entweder neue Lizenzen kaufen, also SAP lässt grüßen, da hat der Bund jetzt gerade 900 Millionen gibt er aus für die neue SAP-Version. Also ein bisschen mehr, aber das ist einfach so. Faktisch fast 1 Milliarde Franken für ein SAP-Update. Und bei Open Source bezahlst du schon die Dienstleistung, aber du bist nicht abhängig von diesem einen Anbieter. Du bist abhängig vom Produkt, weil das ist dann schon integriert und alles. Aber das Produkt kann auch von unterschiedlichen Anbietern weiterentwickelt werden. Mhm. Und so, das ist eigentlich meine Vision von der Digitalisierung im öffentlichen Sektor, dass das letztlich Software beschafft wird, wie man heute Straßen bauen lässt. Mhm. Und wenn ich heute als Staatsstelle eine Straße bauen lasse, dann käme ich auch nicht auf die Idee, 10 Jahre später nur den einen Anbieter zu wählen, der die Straße gebaut hat, weil nur der die Straße dann sanieren kann.
Ja.
Dann macht man eine öffentliche Ausschreibung und dann sagt man, jeder, der Straßen bauen kann, kann die Straße sanieren. Mhm. Und so stelle ich mir auch die Software im öffentlichen Raum vor, zukünftig, dass man sagen kann, man lässt Systeme programmieren, typischerweise in moderner Microservice-Architektur mit APIs, alles super fancy, aber man ist nicht abhängig von einer Firma, die das gemacht hat, sondern man kann sagen, die Firma X kann die Software-Programmiersprache auch wie die Firma Y, also kann ich auch die Firma Y engagieren, die die Software weiterentwickelt. Deshalb denke ich, gerade im öffentlichen Sektor, wo man IT-Systeme lange Zeit weiterentwickelt, macht es Sinn, dass man dort den Wettbewerb spielen lässt, weil das ist ja letztlich die Konsequenz. Wenn ich weiß als Anbieter, der Kunde ist eh abhängig von mir, dann kann ich andere Preise bestimmen, als wenn ich weiß, ah, da gibt es noch Konkurrenten, ich muss mir nochmal die Kalkulation machen. Also das habe ich x-fach erlebt bei IT-Ausschreibungen, wo ich bei Ernst & Young oder bei anderen Unternehmen hatte, dass da zum Teil die Spannweite von Anbieterangeboten, dass es Faktor 5 ist oder so. Also der günstigste war 5-mal günstiger als der teuerste. Und der teuerste war nicht der bessere. Also der hätte das genau gleiche. Und das ist noch ein schöneres Beispiel. Ich war mal bei einer Ausschreibung dabei, da hat man geschaut, dass man ein bisheriges System neu ausschreibt. Und man hat das bisherige System quasi, hätte man abgelöst, wenn der bisherige Anbieter den Zuschlag nicht erhalten hätte. Interessanterweise hat dann der bisherige Anbieter den Zuschlag wieder erhalten. Jetzt kann man sagen, ja, dann war es ja für nichts. Nein, es war ihm sehr sinnvoll, weil er bezahlte plötzlich, oder er wollte nur noch eine Million anstatt irgendwie 2 Millionen pro Jahr. Mhm. Also er hat viel günstiger, weil es eine Ausschreibung gab, nachher seine Dienstleistung angeboten plötzlich.
Gut, das Thema Ausschreibung ist ein anderes Spezialgebiet von dir, das wir vielleicht in einer anderen Folge noch vertieft anschauen können. Jetzt aber, ich habe interessant gefunden, du hast eben erzählt von das Nachbessern der Straße nach 10 Jahren, mhm. Dass du das eben via Open Source auch begünstigen möchtest, so dass eben nicht nur die Baufirma von da an und dazu mal zum Zug mhm. kommen könnte, sondern jemand anderes auch. Und in diesem Zusammenhang sind ja jetzt in der jüngeren Vergangenheit auch auf Bundesebene beziehungsweise von bundesnahen Betrieben sogenannte Bounty-Programme lanciert worden. Was ist deine Meinung dazu, beziehungsweise in welchem Zusammenhang stehen Bounty-Programme zu Open Source?
Ja, also zunächst mal eben, also was ist ein Bounty-Programm? Da geht es letztlich darum, dass man nach dem Paradigma von Linus Torvalds, many eyes make bugs shallow, also dass wenn ganz viele Leute auf Software-Code schauen, man auch viel mehr Fehler findet, als wenn nur die zwei, drei Leute, die Software geschrieben haben, den Code anschauen. Ich denke, das ist sehr intuitiv verständlich. Also hat man gesagt, ja, bei Open Source ist ja per se der Quellcode offen. Also da könnte theoretisch jeder sagen, ah, da habe ich, da gibt es einen Fehler, ich korrigiere den mal. Nur wir Menschen ticken ja nicht so, dass die hochqualifizierten Softwareentwickler den ganzen Tag nichts zu tun hätten und einfach mal schauen, welche Fehler können sie dann noch flicken. Nein, die sind ja häufig irgendwie sehr gut bezahlte Leute und deshalb hat man gesagt, ja, man will sie extrinsisch incentivieren und sagt, ja, ihr kriegt 50.000 Franken, wenn ihr einen Fehler findet in dieser Software. Und das stellt natürlich Anreize an diese Softwareentwickler, die IT-Expertinnen und Experten, die dann die Software genau anschauen, weil sie eben letztlich 50.000 Franken gewinnen können. So wie eine Schatzsuche oder ein Bounty-Programm. Man kriegt eine Belohnung, wenn man den Schatz findet, also den Schatz, den Fehler, den andere da aus Versehen reinprogrammiert haben. Und so kann man mit Bounty-Programmen heute eigentlich, ich sage es mal, die weltweite Entwickler-Community mobilisieren. Und eben, je höher der Preis, logischerweise, umso mehr Leute schauen sich den Code an. Mhm. Es ist ein bisschen so ethisch, kann man sagen, ja, Open Source, nein, das, die Leute, die das erfunden haben, der Richard Stallman, der verdreht natürlich die Augen mit so Bounty-Programmen. Freie Software sollte man aus ideologischen Gründen machen. Mhm. Und es gibt auch heute noch viele Leute, die das wirklich auch aus ideologischen Gründen und Open Source programmieren. Das ist so die ganz, das eine Spektrum der intrinsischen Motivation, weil ich eben der Überzeugung bin, Software sollte frei sein, gratis, ein öffentliches Gut, das haben wir vorhin noch vergessen zu sagen, aber Open Source kann auch als öffentliches Gut verstanden werden und Staaten sollten ja in öffentliche Güter investieren.
Public Money, Public Code.
Genau, zu dem kommen wir dann noch. Auf jeden Fall, und dann gibt es halt die anderen, die sagen, nein, ich mache Open Source als Daily Business, also ich bin bezahlt, habe einen Job oder eben ein Geschäftsmodell oder kriege eine Bounty-Belohnung, wenn ich einen Fehler finde. Mhm. Und so funktioniert eigentlich Bounty-Programm sehr gut bei Open-Source-Software. Es gibt jetzt immer mehr auch, sage ich mal, Firmen, die proprietäre Software herstellen und sagen, ihr dürft die Software zwar nicht weiterentwickeln, aber ihr dürft sie anschauen und wenn ihr in diesem schönen Quellcode einen Fehler findet, dann dürft ihr den Fehler melden und dann kriegt ihr vielleicht 10.000 Franken oder 50.000. Ja. Also so bei der Post, die ja das ein Bounty-Programm für ihre E-Voting-Software macht.
Genau, obwohl das damals nicht Open Source war. Genau. Ja. Okay, jetzt haben wir schon eine recht breite Darstellung bekommen, für was Open Source grundsätzlich ist, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Du bist ja schon, ich glaube, seit 16 Jahren Präsident des Vereins CH Open, der Verein, der sich eben mit Open Source in der Schweiz auseinandersetzt. Kannst du mir eine kleine Geschichte von Open Source in der Schweiz darlegen? Was sind so die wichtigen Meilensteine, die in dieser doch schon langen Zeit durchschritten wurden? Und insbesondere, wo hat hier der Staat eine rühmliche oder vielleicht auch unrühmliche Rolle gespielt?
Ja, genau, da gibt es tatsächlich viele Anekdoten. Also vielleicht das prominenteste Beispiel war 2009, als ich selber, also ich bin erst seit diesem Jahr Präsident von CH Open. Ich war lange Zeit, oder ich bin jetzt eigentlich immer im Vorstand gewesen. Da ging es darum, dass der Bund eine 42 Millionen freihändige Vergabe an Microsoft auf CIMAP verkündet hat. Das war eine der ersten CIMAP-Publikationen überhaupt, weil CIMAP gibt es erst seit 2009.
CIMAP, noch ganz kurz, ist die Plattform, auf der öffentliche Ausschreibungen laufen und einsehbar sind.
Genau, korrekt. Und da wurden wir als CH Open damals, 2009, vor 12 Jahren, angesprochen auf diesen Freihändler eben von 42 Millionen an Microsoft. Und das ja, haben mehrere Leute bei uns bei sehr offenen Vorstellungen gesagt, das kann es ja nicht sein. Da werden ja alle tollen Alternativen von Microsoft ausgeschlossen. Und deshalb haben wir damals dann Beschwerde eingereicht gegen diese unrühmliche Geschichte von der Bundesverwaltung und haben dann wirklich uns 2 Jahre im Krieg befunden mit der Bundesverwaltung. Das war wirklich keine schöne Zeit. Diese Beschwerde haben wir zuerst vor Bundesverwaltungsgericht gebracht, sind dort abgeblitzt und dachten dann, ja nein, das kann es nicht sein, wir müssen das vor Bundesgericht bringen, dort gewinnen wir dann sicher. Und sind dann auch dort abgeblitzt, haben auch dort verloren. Es war ein riesen Massaker von 20.000 Franken Anwaltskosten auf 200.000 Anwaltskosten. Nicht 2 Monate, sondern 2 Jahre und eben am Schluss noch verloren, also ein riesen Scherbenhaufen. Und da kann man sagen, ja, das war wirklich so einer meiner Tiefpunkte, weil ich war da gerade auch erst kurz auf dem Arbeitsmarkt tätig, so mit 30 Jahren und war nicht so förderlich. Auf jeden Fall haben wir damals dann aber gesagt, okay, jetzt begraben wir das Kriegsbeil mit der Bundesverwaltung, die Open Source Community, auch die Business Open Source Community will jetzt konstruktiv mit der Verwaltung zusammenarbeiten von nun an. Ich persönlich habe mich geschworen, ich gehe nie mehr vor Gericht, das ist mir viel zu teuer. und jetzt haben wir, und damals dann in 2012, weiß ich noch, haben wir die erste IT-Beschaffungskonferenz durchgeführt. Und das ist so eigentlich eine schöne Geschichte, weil seitdem haben wir jedes Jahr die IT-Beschaffungskonferenz stattfinden lassen können, zusammen mit der Bundesverwaltung, mit Kantonen, mit der Swiss ICT und eben sehr open an der Uni Bern. Und dieses Jahr, diesen Monat im August, feiern wir das 10-jährige Jubiläum und sind unterdessen, ich sage es mal, in der Bundesverwaltung so gut vernetzt wie noch nie. Es kommt sogar eine Bundesrätin mit Festrede. Also von dem her kann ich wirklich sagen, eigentlich eine schöne Story, wo man juristisch eben gemerkt hat, Open Source ist juristisch nicht erzwingbar. Aber unterdessen haben wir x Aufträge für die Bundesverwaltung durchgeführt. Open Source Strategie, Open Source Praxisleitfaden, Open Source Freigabe, Open Source Beschaffung. Also eine riesen Bandbreite an Aufträgen habe ich unterdessen gemacht, wo die Verwaltung jetzt selber will Open Source beschaffen. Also hat wirklich ein Mentalitätswandel innerhalb der Verwaltung stattgefunden in diesen letzten 10 Jahren, dass die Leute nicht mehr einfach, man muss sie nicht mehr zwingen, sondern sie wollen selber Open Source.
Okay, das ist ja sehr schön. Aber wie viel der Software, die beim Bund oder bei den Kantonen läuft, ist denn heute schon Open Source?
Ja, das ist eine gute Frage, eine kritische Frage. Die Frage ist ein bisschen, was zählt man? Oder? Das werde ich oft gefragt, ja, wie viel ist Open Source? Ja, wenn man einfach schaut, auf wie vielen Geräten auf der Welt ist irgendwie ein Linux installiert, würde ich sagen, ist das weitaus die Mehrheit. Alle Android, Smart Devices laufen auf Linux oder in ganz vielen Geräten ist Embedded Linux drin. Wenn man jetzt schaut, auf wie vielen Desktop-Computern läuft ein Linux, dann ist das ein verschwindend kleiner Anteil. Also immer die Frage der Messgröße. Wenn du jetzt schaust in der Open Source Software in der Verwaltung, ist zum Beispiel bei den Servern, wird es schon sehr stark eingesetzt, wie überall in der IT. Mhm. Open Source auf dem Desktop ist eher ein Mauerblümchen-Dasein. Mhm. Also von dem her kann man sagen, auch wenn man es vielleicht auf die Ausschreibungssumme bezieht, wie viel Geld wird für proprietäre Software ausgegeben, wie viel Geld wird für Open Source ausgegeben. Auch da kann man sagen, ja, vielleicht ist es 99% proprietäre Software, 1% Open Source. Aber auch das ist nicht ganz korrekt. Wenn man schaut, ja, wie wichtig ist die Software? Du kennst das Swiss-Covid-Zertifikat, oder? Diese Covid-App, die basiert auf großen Teilen von Open-Source-Software, ist selber Open-Source-Software. Also man kann sagen, eine sehr kleine Software, aber extrem wichtig für ganz viele in der Schweiz. Also von dem her würde ich sagen, jetzt, das Glas ist halb voll, nicht halb leer.
Okay, und es wird vor allem immer wie voller.
Ja, genau, ja, also das definitiv, weil Ja, eben. Also heute redet ja niemand mehr in der IT-Branche, der sich einigermaßen auskennt, wollen wir Open Source nutzen oder nicht, sondern die Frage ist, wie will ich es nutzen? Es ist letztlich wie ein, es ist ein öffentlicher Schatz auf GitHub und anderen Plattformen. Es sind Millionen von Open Source Software Artefakte, Produkte oder eben Libraries verfügbar und entweder profitierst du davon, wenn nicht, wenn du alles heutzutage selber schreibst, dann wirst du nicht lange im Business sein, weil jede IT-Firma, die einigermaßen versteht, wie die IT funktioniert, braucht Open Source. Nicht jeder gibt sie auch noch frei, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber den Nutzen, den Verwenden, Firefox, Chrome, Linux und so weiter, das brauchen wir überall im Alltag. Man sieht es einfach nicht so.
Wie kann denn das Bewusstsein noch weiter gefördert werden, dass Open Source eigentlich der richtige Weg ist und eben dann auch das Prinzip von Public Money, Public Code langfristig umgesetzt werden kann? Und zwar, dass eben nicht nur die Entwickler und die Architekten das verstehen, sondern auch die Nutzerinnen und Nutzer, die Entscheider und die Entscheiderinnen. Da scheint mir doch noch das eine oder andere Defizit vorhanden zu sein, deshalb auch die heutige Episode. Was kann hier gemacht werden?
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das frage ich mich auch immer wieder, wo investiere ich meine Zeit, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt Open Source fördern? Also man kann ganz simpel, ich habe mal lange Zeit geforscht im Bereich Open Source Software, einfach besser zu verstehen, wie die Communities funktionieren, wie die Geschäftsmodelle funktionieren. Das ist sicher ein Beitrag, dass man einfach mehr auch Transparenz schafft in diese doch etwas, ja, gewissermaßen verschlossenen Communities. Also es ist ja doch ein bisschen eine Insider-Szene, kann man sagen, gerade in diesen Linux-Kernel-Community. Da gibt es, das ist ja wie eine, im Elitensport, da gibt es nur wenige, die auf diesem Level programmieren. Oder Forschung ist das eine, dann Bildung ist das andere. Man kann in Weiterbildungen, in der Ausbildung darüber reden und das irgendwie den Leuten zugänglich machen. Das kann ich jetzt seit 8 Jahren an der Uni Bern, jetzt an der Berner Fachhochschule sehr gut einbetten. Dann, was ich vor allem realisiert habe, man muss den Leuten klar machen, dass Software nicht einfach aus der Cloud kommt. So ein bisschen dieser Cloud-Begriff finde ich immer sehr kontrovers, oder? Weil Cloud heißt ja ein bisschen, ja, ich weiß nicht genau, was da oben passiert.
Ich denke immer an die Expo 02 und Neuenburg und die Cloud, die damals gestanden hat.
Genau, die Cloud gibt es ja nicht, oder? Das ist einfach Fake, das ist ein Marketingbegriff der IT-Branche, die einen vorgaukeln will, dass Software so einfach wie der Strom aus der Steckdose kommt. Aber wenn du einer Person, die sich mit der Energiebranche auskennt, sagst, ja, der Strom kommt doch aus der Steckdose, was brauche ich da neue Solarkraftwerke, dann, ja, ich glaube, das ist heutzutage uns allen klar, dass der Strom nicht einfach nur aus der Steckdose kommt, sondern dass irgendjemand dahinter Strom produzieren muss. Und wenn dieses Bewusstsein geschärft wird, dass Software einfach nicht nur aus der Cloud kommt, sondern dass eben irgendjemand die Server dahinter betreiben muss, die Software programmieren muss, dann machen sich automatisch auch noch Gedanken, ja, wie funktioniert denn das mit den Lizenzen, mit den Bezahlmechanismen, wem gehört die Software? Das ist auch, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Anfragen kriege, könntest du uns beraten bei der Freigabe von Open Source Software? Ein Kanton hat mich jetzt angefragt. Ich begleite die kantonale Behörde in der Freigabe von Open Source. Und die erste Frage, die ich dann stelle, ja, gehört euch die Software? Keine Ahnung. Also sie wissen nicht mal, haben sie das Urheberrecht der Software oder nicht? Oder wem gehört das Urheberrecht? Ja. Das ist so elementar wie das Wasser, das du brauchst, um leben zu können. Aber solange die Leute das Gefühl haben, die Software kommt aus der Cloud, dann macht sie auch nicht einen Gedanken, ja, wem gehört die Software?
Wem gehört die Cloud, ja.
Genau, das sind so Sachen, wo man sich erst, wenn man die Motorhaube öffnet und mal sich mit diesen vielen Kabeln und ich kenne mich nicht aus mit dem Auto, aber einfach stellen wir das so
bei
vor.
Bei modernen Autos sind das vor allem Kabel. Was ist die Bedeutung der gesetzlichen Grundlagen? Ich habe ganz kurz das MPAG angesprochen. Oft wird ja auch argumentiert, ja, wir würden gerne Open Source machen, aber wir dürfen gar nicht.
Ja, gut, das ist nochmal eine Diskussion, die ordnungspolitische Frage, wann darf der Staat Open Source freigeben oder nicht. Also wichtig, es geht nicht um die Nutzung von Open Source. Nutzung ist nie die Frage, wurde nie die Frage gestellt, darf ich als Staat die Software nutzen? Das ist ein No-Brainer, das macht eh jeder. Wenn man jetzt anschaut, wann darf der Staat Software freigeben, dann stellt man fest, dass der Staat das schon heute macht, also schon lange Zeit macht. Seit 10 Jahren macht die Swiss Topo eine super Geodateninfrastruktur, hat ein Geoportal aufgebaut, das wir immer brauchen für, zum Wandern und so weiter. Kennen alle, oder? Und die ganze Infrastruktur läuft auf Open Source Software, die fortlaufend auch mit Swiss Topo Geldern weiterentwickelt wird und veröffentlicht als Open Source. Also, wenn man einfach die Realität anschaut, passiert das sowieso. Das braucht es nämlich auch, damit Swiss Topo ihre Software langfristig warten kann, dass sie an diesen Communities teilnimmt, ihre Bugfixes freigibt, ihre Feature-Entwicklungen freigibt, damit die wiederum in das Upstream-Projekt reinfließen und beim nächsten Release dann integriert sind. Wenn sie da parallel immer das machen müssen, dann wäre völlig ineffizient.
Ja.
Und von dem her, der Staat macht sowieso. Jetzt ist die Frage, eben ein paar findige Juristen, die vor ein paar Jahren ein komisches Gutachten geschrieben haben, haben das Gefühl gehabt, nein, der Staat konkurriert die Privaten, das geht ja gar nicht. Deshalb darf der Staat kein Open Source machen. Aber das waren wirklich Juristen, die von IT keine Ahnung hatten, weil eben, wie gesagt, es wird eh gemacht, ob sie das richtig finden oder nicht. Jetzt hat man dann gesagt, ja okay, der Kanton Bern wollte Open Source freigeben, hat ein Gutachten schreiben lassen. Das Gutachten kann zum Schluss, ja, für den Kanton Bern braucht es keine neue gesetzliche Grundlagen. Mhm. Also wurde die Verordnung angepasst und jetzt ist noch ein Gesetz in Vernehmlassung, das es auch noch explizit erlauben würde. Es ist ein bisschen immer die Frage, braucht es für alles, was der Staat macht, eine gesetzliche Grundlage? Ja, sicher. Aber darf der Staat dann nicht selber auch etwas für seine operativen Tätigkeiten tun, die Kosten reduzieren und Abhängigkeiten reduzieren, ja, sollte er auch machen dürfen. Also es gibt auch kein Verbot, dass man nicht Kosten sparen darf. Und von dem her haben jetzt die Juristen das Gefühl gehabt, doch, man braucht eine gesetzliche Grundlage, darum das MBAG. Egal wie es rauskommt, ich fände es natürlich super oder wichtig, dass es durchkommt, das Gesetz und alles. Aber es wird, wenn wir ein Geoportal wollen, wenn wir eine Swiss-Covid-App wollen, wenn wir eine moderne Government-IT wollen, dann braucht es die Möglichkeit, dass auch der Staat Open Source freigibt.
Jetzt neben der regulatorischen Frage, inwiefern spielt die organisatorische Frage eine Rolle? Im Sinne von, wie eben unser heutiger föderale Staat aufgestellt ist mit 2000 Gemeinden, 26 Kantonen, x Ämtern und so weiter und so fort. Inwiefern ist das förderlich für Open Source oder eben vielleicht auch ein Hinderungsgrund? Kannst du da etwas dazu sagen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich sehe es immer, wie gesagt, positiv in dem Sinn. Open Source heißt ja letztlich, ich bin freiwillig dabei, Software freizugeben und dann auch einzusetzen. Und unser föderales System funktioniert ja eigentlich auch so, dass die Kantone freiwillig bei bei alles, was nicht auf Bundesebene geregelt ist, können die Kantone freiwillig sich koordinieren. Und freiwillig gemeinsame Software entwickeln lassen und weiter betreiben. Und von dem her, ich habe schon vor, keine Ahnung, über 10 Jahren mal einen Vortrag gemacht, dass Open Source Communities, und gerade beim E-Voting Beispiel, das ist prädestiniert, dass das eine Open Source Community, eine Open Source Software ist, die durch eine Open Source Community weiterentwickelt wird. Mhm. Weil man da letztlich freiwillig sich einklinken kann, freiwillig von den Weiterentwicklungen von anderen profitieren kann. Die große Herausforderung bei diesem Modell ist letztlich, zu schauen, ja, wer trägt dann freiwillig die Kosten? Weil da ist natürlich dann wiederum, schaut jeder für sich, oder? Das ist mal ganz trivial gesagt.
Genau, aber jetzt rein aus Sicht eben der föderalen Einheiten wäre Open Source eigentlich eine hilfreiche Sache, weil so nicht jeder Kanton, jede Gemeinde jeweils noch eine proprietäre Lizenz bezahlen müsste, sondern eben die Kosten in irgendeiner Form, aber das müssen wir noch genau definieren, miteinander teilen könnten. Also wenn man eigentlich die föderalen Strukturen halten will, dann geht das eher mit Open Source als ohne Open Source. Kann ich das so zuspitzen?
Ja, ich würde sagen, einfach, es ist digital nachhaltiger mit Open Source, weil sie faktisch, also wir hatten dabei, als ich noch im Stadtrat war in Bern, ich war da 8 Jahre lang im Berner Stadtparlament, hat die Stadt Bern mit Zürich und Basel ein neues Klienteninformationssystem entwickeln lassen. Ein großes Ausschreiben, öffentliches Ausschreiben, funktionales Pflichtenheft. Glaube ich, über 100 Seiten lang, gigantisch große Ausschreibung. Der Zuschlag erhielt eine Firma, die mir gerade den Namen entfallen ist, aber eine Schweizer IT-Firma, die jetzt für über 30 Millionen eine Software entwickelt, Individualentwicklung im Auftrag von Bern, Zürich und Basel. Da habe ich mich dafür eingesetzt, dass das Endprodukt, wenn es dann mal da ist, auch eben als Open-Source-Software freigegeben wird. Und da war die erste Reaktion der Städte oder vor allem von der Stadt Bern, ja, wieso sollen wir jetzt, wenn wir selber so viel Geld ausgeben, das an allen anderen schenken? Also das Trittbrettfahrerproblem. Oder die Stadt Bern und Zürich und Basel investieren und alle anderen profitieren. Kann es ja nicht sein, oder? War so die erste, sage ich mal, reflexartige Antwort. Und dann musste ich dann eben auch argumentieren, und ja, die Kosten, die man etwas entwickelt, ist das eine, aber man weiß aus Erfahrung, dass wenn man eine Software für 30 Millionen kauft, die dann die nächsten 10, 15, 20 Jahre im Einsatz ist, und das, so große IT-Systeme sind die das oftmals, dann wird man ein Vielfaches von Geld ausgeben, um die Software am Laufen zu behalten und weiterzuentwickeln und zu integrieren und Security und so weiter. Also die Wartung ist sehr wichtig, und jetzt will man einfach nur die drei Städte, wollen die Wartungskosten alleine tragen, oder wollt ihr die Kosten halbieren, indem ihr noch drei andere Städte findet, die die Software auch einsetzen und mit man sich dann die Kosten teilt und so weiter. Also von dem her, Open Source ist prädestiniert im E-Government-Umfeld, weil man letztlich die Weiterentwicklung teilen kann. Und deshalb finde ich, ja, sollte eigentlich, wenn die Verwaltung neue IT-Systeme beschafft, immer zumindest als Zuschlagskriterium die Open-Source-Lizenz genannt werden, weil man mehr kriegt. Man kriegt mehr Freiheit, mehr Handlungsspielraum mit Open-Source versus bei Proprietär-Software bist du abhängig, kriegst nur eine Lizenz. Also das ist in dem Sinn eine relativ simple Argumentation für Open Source.
Sehr gut, aber eine, die durchaus Sinn macht. Nun, du bist seit kurzem Leiter des Instituts für Transformation der öffentlichen Verwaltung. Meine Frage zum Schluss. In 10 Jahren, wo siehst du die Schweiz, wo siehst du die öffentliche Verwaltung, wo siehst du die öffentliche Verwaltung und der Einsatz von Open Source, von Technologie allgemein?
Ja, also in der idealen Welt, der Government IT, GovTech Welt, sehe ich die Verwaltung so, dass sie Systeme, IT-Systeme einnutzt und darauf basiert, die letztlich auf Open Source Software basieren, mit Open Data, offenen Daten arbeiten. Es braucht ja auch Closed Data, wo faktisch eben vertrauliche Sachen drin sind. Aber dass die Software, wo die Daten reinfließen und rausfließen, die Software sollte eigentlich wie eine öffentliche Infrastruktur als Open Source Software zugänglich sein. Und dass dann, wenn die Software weiterentwickelt werden muss, der Staat nicht mehr einfach einen Freihänder an den bisherigen geben muss, weil nur der das Know-how und die Lizenzrechte hat, die Software weiterzuentwickeln, sondern dass man sagen kann, man will jetzt neue Features bauen, neue Funktionalitäten hinzufügen. Wer kann das machen? Welche Firmen haben Know-how im Bereich Java, im Bereich JavaScript, im Bereich Python und so weiter? Da muss man schon schauen, dass nicht jeder einfach irgendwas anbietet, aber es ist wie eine öffentliche Infrastruktur, ein öffentliches Gut, Open Source, wo alle, die Know-how haben, gute Mitarbeitende haben, gutes Projektmanagement bieten können, gute, sichere Technologien, Know-how haben, dass die dann mit offerieren können und so eigentlich die IT-Kosten gesenkt werden können. Weil wir haben ja schon heute, es ist jetzt irgendwie August, oder? Ich habe letzte Woche die Zahlen aktuell rausgeschaut. Der Bund hat schon im ersten Halbjahr über 1,4 Milliarden Franken für IT ausgegeben. Nur der Bund. Und davon waren irgendwie 270 Millionen freihändig, also ohne öffentliche Ausschreibung. Es ist eben noch fast die Hälfte der Aufträge sind ohne öffentliche Ausschreibung. Und das ist ein Systemfehler. Das ist ein strukturelles Problem, das heute in der Government IT Szene ist, weil man faktisch eben immer abhängig bleibt von IT-Firmen. Und das ist sowohl ein Souveränitätsproblem, wie auch ein Sicherheitsproblem, wie ein Kostenproblem. Und da stelle ich mir die Verwaltung flexibler und agiler vor in 10 Jahren, dass sie eben nicht mehr so in diesem Korsett ist von IT-Firmen, die sich da einfach rumdiktieren können, was sie gerade für Lust und Laune haben, sondern dass sie eben selbstbestimmt, souveräner ist und eben wirklich noch stärker auf die Bürgerinnen und Bürger schauen kann und nicht einfach nur auf die bestehenden IT-Verträge.
Bevor ich mich für heute von Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und geschätzte Zuhörer, verabschiede, lade ich Sie ein, mir Ihre Reaktionen und Anregungen mitzuteilen. Auf www.govtechpodcast.ch finden Sie alle Angaben, wie Sie mit mir in Kontakt treten können. Natürlich freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren, bewerten und persönlich weiterempfehlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie mir gewogen bleiben. Ich, Rolf Rauschenbach, wünsche Ihnen bis zur nächsten Episode nur das Beste und verbleibe mit demokratischen, rechtsstaatlichen und föderalen Grüßen.